habe schon festgestellt, ich habe einige schon verwirrt damit heute, dass ich heute mit Brille hier bin. Das ist aber etwas besser, dann sehe ich euch zumindest, dann fühle ich mich nicht so alleine hier vorne. Ja, ich möchte heute über ein Thema predigen, welches mir gerade in der letzten Zeit sehr am Herzen liegt. Ich möchte über Geld sprechen. Der Titel der Predigt lautet: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, den Zehnten geben. Ein heikles Thema. Der etwas provokativ formulierte Titel ist ein Zitat von Johann Tetzel. Tetzel war ein sehr bekannter deutscher Prediger, der vor ungefähr 500 Jahren gelebt hat und durch seinen Ablasshandel sehr erfolgreich Geld für die Kirche eingenommen hat. Er war auch der Erfinder des sogenannten Tetzelkastens. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Das ist im Prinzip ein Holzkasten, das ist eine Art Kollektebox. Auf dieser Kollektebox war ein Bild des Teufels gemalt, der die Seelen im Fegefeuer quält. Und zusätzlich stand auf dieser Box genau dieses Zitat. Es war sehr erfolgreich zum Sammeln der Kollekte in der Kirche. Tetzels Predigten und Lehren waren auch der Anlass für Martin Luther, seine 95 Thesen zu verfassen. Aus heutiger reformierter Sicht klingen Tetzels Aussagen natürlich für uns falsch und überholt. Die Frage ist nur, gibt es vielleicht aber doch einen wahren Kern in dem Zitat? Ist da was dran? Der Ablasshandel ist Gott sei Dank Geschichte. Aber wie ist das für uns mit dem Zehnten als Christen? Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Hat hier noch jemand mit der D-Mark bezahlt? Erinnert sich noch jemand?
Ja.
Gut. Gut, Jugendliche wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist. Die meisten hier sind wahrscheinlich im richtigen Alter, um das noch zu kennen. Als der Euro eingeführt wurde und die D-Mark gestorben ist, kommen die Münzen und Scheine an der Himmelspforte an. Die Münzen rollen durch die Gitterstäbe durch, der 5-D-Mark-Schein betritt den Himmel, dann der 10er, der 20er und auch der 50er. Als der 100-Mark-Schein gerade die Himmelspforte passieren will, ruft Petrus: Stopp! 100er, 200er, 500er und 1000er, ihr kommt hier nicht rein. Warum, fragen die Scheine? Euch habe ich nie in der Kirche gesehen. Ich habe festgestellt, das Thema den Zehnten geben ist wirklich umstritten unter Christen. Mitunter wird es auch sehr emotional diskutiert. Je nach Gemeinderichtung, mehr oder weniger. Interessanterweise kommt es häufig darauf an, wie sich eine Gemeinde finanziert, wie dieses Thema auch gepredigt wird. Wie geht es dir bei dem Thema, den Zehnten geben? Lehnst du dich entspannt zurück, weil du deinen Beitrag leistest? Denkst du spontan vielleicht an andere Menschen in der Gemeinde? Hoffentlich hört man sitzenden Nachbar gut zu, der hat ja immerhin genug Geld. Für den ist es vielleicht genau das richtige Thema. Fühlst du dich ausgenutzt oder unter Druck gesetzt? Die Gemeinde braucht wieder Geld. Dann wird wieder über den Zehnten gepredigt. Hast du vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, weil du nicht Gott gibst, was er von dir verlangt? Oder lehnst du den Zehnten generell ab und sagst, das gilt für mich nicht mehr? Das Thema ist überholt, den Teil der Bibel nehme ich nicht für mich in Anspruch. Gibst du den Zehnten? Das ist eine Frage, die wir nicht gerne hören, oder? Geld ist Privatsache, über Geld spricht man nicht. Wenn es um das Thema Geld geht, berühren wir spürbar eine komplett andere Dimension. Es gibt kaum einen anderen Bereich des Lebens, in dem Menschen so verschlossen sind wie beim Thema Finanzen. Die Zahlen über den monatlichen Verdienst, die Höhe des Sparvolumens werden so geheim wie möglich gehalten. Wir können über fast alles reden, auch in der Gemeinde, aber nicht über Geld. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass es in der Bibel über 2000 Verse zum Thema Geld und Besitz gibt. Das heißt, Geld ist in der Bibel kein Randthema, sondern es hat einen hohen Stellenwert. Das zeigt, wir sollten vielleicht viel häufiger über das Thema Geld sprechen. Aber was ist der Zehnte? In Freikirchen ist es gängige Praxis, dass Christen 10% des Einkommens als Zehnten spenden, vorwiegend der eigenen Gemeinde, zu der sie sich dazugehörig fühlen. Bibelinsider wissen natürlich, was ich meine, wenn ich vom Zehnten spreche. Aber worauf begründet sich diese Praxis? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Im Alten Testament finden wir verschiedene Verse zu dem Thema. Im 3. Mose 27, Vers 30 bis 32 lesen wir: Ein Zehntel jeder Ernte an Getreide und Früchten ist als heilige Abgabe für mich, den Herrn, bestimmt. Will jemand den zehnten Teil seines Ertrags jedoch zurückkaufen, muss er zum festgesetzten Preis noch ein Fünftel dazugeben. Auch von den Rindern, Schafen und Ziegen gehört mir jedes zehnte Tier und gilt somit als heilig. Noch deutlicher wird es in Malachi. In Malachi 3, Vers 8 bis 10 lesen wir: Ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet: Womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priester ihren Anteil. Moment. Ihr habt den Priester ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf dem Volk und trotzdem hört ihr nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge im vollen Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Das klingt deutlich, oder? Gott möchte also nicht nur den Zehnten, es liegt sogar ein Fluch darauf, wenn er Gott vorenthalten wird. Eine krasse Aussage. Trotzdem bleiben viele Fragen offen. Es wird viel diskutiert. Zahle ich den Zehnten von meinem Brutto- oder meinem Nettogehalt? Häufig habe ich auf die Frage dann die Gegenfrage gehört: Möchtest du denn den Brutto oder den Netto segnen? Was ist, wenn ich bereits Kirchensteuer zahle? Gehört das zu meinem Zehnten dazu? Wer bekommt überhaupt den Zehnten? Die Gemeinde, in der ich Mitglied bin? Spende ich woanders? Für andere karitative Zwecke? Für soziale Zwecke? Was ist mit Hartz-IV-Empfängern oder armen Menschen? Müssen die auch ihren Zehnten geben? Ist der Grund für ihre Armut womöglich, dass sie ihren Zehnten nicht treu gegeben haben und Gott deshalb keinen Segen schenkt? Gilt dieses Gebot überhaupt für uns? Oder ist das Ganze längst überholt? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich zunächst einmal betrachten, welchen Zweck der Zehnte überhaupt hatte. Warum hat Gott damals die Anweisung gegeben? Was sollte denn mit den Einnahmen überhaupt gemacht werden? Hat jemand eine Idee dazu? Was war der Sinn des Zehntens? Stimmt. Es gab sogar noch mehr Gründe. Wir stellen fest, es gab verschiedene Gründe, wenn wir das Alte Testament mal durchlesen. Der Zehnte war zum Beispiel eine Königssteuer. Können wir erst in Samuel nachlesen. Der Zehnte war aber auch eine Armenhilfe. Darüber lesen wir mehr im 5. Mose. Dann gab es noch eine Verpflichtung zum Festmahl. Auch darüber lesen wir im 5. Mose etwas. Und dann, wie Frank gesagt hat, eine Opfergabe zugunsten der Leviten. Die Leviten waren die Priester, die hatten keinen eigenen Besitz, beziehungsweise sie hatten Häuser, aber sie haben nicht geerntet, nicht gesät, sie haben nicht gearbeitet. Das war das religiöse System damals. Gott wollte, dass sie frei sind, dass sie unterhalten werden, um den Menschen dienen zu können. Es war aber auch eine Tempelsteuer, können wir im 3. Mose lesen. Wir sehen in der Bibel, es gibt verschiedene Empfänger des Zehnten. Der Zehnte kann also nicht einfach mit einer Finanzabgabe an die Gemeinde gleichgesetzt werden. Das passt nicht. Ist der Zehnte überhaupt noch für uns gültig? Wem hat Gott dieses Gebot gegeben? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Wer hat das Gebot von Gott bekommen? Die Antwort ist eigentlich ganz simpel: dem Volk Israel. Die Anweisung galt ausschließlich dem Volk Israel. Es war nicht für die Heiden bestimmt, auch nicht für uns. Es gehört zum sogenannten mosaischen Gesetz, also den Anweisungen, den Gott Mose für das Volk Israel gegeben hat. Befürworter des Zehnten verweisen gern darauf, dass auch Jesus die Anweisung gegeben hat, den Zehnten zu geben. Ist das so? Schauen wir uns die häufig zitierte Aussage einmal an. In Matthäus 23, Vers 23, das kann man sich sehr gut merken, lesen wir: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Gibt Jesus hier wirklich eine Anweisung? Sagt Jesus uns, gebt den Zehnten, ihr sollt es nicht unterlassen? Mit wem spricht Jesus hier? Mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten. Die Pharisäer waren Juden, die unter dem mosaischen Gesetz gelebt haben. Sie sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Zusätzlich zu bestehenden Gesetzen haben sie sich noch weitere Gesetze und Regeln auferlegt. Sie haben nicht nur den Zehnten ihre Einnahmen gegeben, sogar beim Kochen, ich stelle mir das sehr verrückt vor, haben sie Gott den Zehnten aller Gewürze, aller Kräuter gegeben. Sie haben immer 10% für Gott weggelegt. Sie wollten es ganz genau nehmen, sie wollten besonders heilig und korrekt sein. Die Pharisäer, wir empfinden es immer so als schlechte Menschen, aber ich glaube, wir wären sehr beeindruckt gewesen von den Pharisäern. Ich glaube, das ging den Menschen damals genauso. Ist ja eigentlich sehr großzügig, das Gesetz genau zu halten. Und was macht Jesus? Lobt er ihre vorbildliche Großzügigkeit? Nein, Jesus entlarvt ihre scheinheilige Herzenshaltung. Die Pharisäer gaben ihren Zehnten aus reiner Gesetzlichkeit. Sie hatten aber das Wesentliche nicht verstanden. Sie hatten eine falsche Herzenshaltung. Und das stellt Jesus bloß. Hier geht es um keine Anweisung von Jesus. Hier geht es darum, die falsche Herzenshaltung der Pharisäer bloßzustellen. Fakt ist, im Neuen Testament spielt der Zehnte absolut keine Rolle. Es gibt genau zwei Stellen im Neuen Testament, wo vom Zehnten die Rede ist. Einmal im Gespräch mit den Pharisäern. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle, da wird Abraham zitiert, da geht es aber um keinerlei Anweisung für uns. Warum gilt das Ganze für uns nicht? Schauen wir uns einmal Römer 7, Vers 4 an. Dort steht: Genauso wart auch ihr gebunden, und zwar an das Gesetz. Aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz für euch starb. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm, der von den Toten auferweckt wurde. Nur so werden wir für Gott Frucht bringen, das heißt leben, wie es ihm gefällt. Interessant. Das bedeutet, wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Das war der alte Bund. Durch die Auferstehung von Jesus gilt für uns jetzt das Gesetz von Christus, das ist der neue Bund. Das heißt, nicht mehr das Gesetz ist mein Gegenüber, sondern Jesus selber, Jesus persönlich. Jetzt geht es darum, mich von Jesus prägen zu lassen. Jesus ist gekommen, um uns Freiheit zu schenken. Wir leben unter seiner Gnade. Er hat uns gezeigt, dass es nicht darum geht, das Gesetz einzuhalten, weil wir das gar nicht schaffen können. Es sagt, ihr habt durch mich Freiheit, denn ich habe das Gesetz erfüllt. Er hat nicht das Gesetz aufgehoben, das hören wir auch in der Bergpredigt, er hat es erfüllt. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und aus seiner Gnade heraus sind wir gerettet. Und das gilt auch für das Gesetz des Zehnten. Das heißt, wir als Christen, wir sind nicht abgabepflichtig. Wie bei der GEZ, dass wir sagen, wir müssen einen bestimmten Teil leisten für Gott. Würde das Gebot des Zehnten für uns gelten, müssten wir konsequenterweise auch die anderen Vorschriften einhalten, Ernährungsvorschriften, wir müssten Tiere opfern. Wir suchen uns manchmal so ein paar Gesetze heraus, die wir gerne halten möchten, die für uns gelten, andere nicht. Heißt das, wir müssen jetzt gar nichts mehr geben? Der Vorstand, der Kassierer werden wahrscheinlich langsam nervös, in welche Richtung meine Predigt geht. Ich hatte schon Befürchtung, mir würde langsam der Strom abgedreht werden, wenn ich das sage. Aber wie ist das? Wie hat die erste Gemeinde das eigentlich gehandhabt? Was sagt das Neue Testament dazu? An die Gemeinde in Korinth schreibt Paulus im 2. Korinther 9, Vers 7, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er sagt nicht, gib deinen Zehnten. Paulus sagt, Gott liebt den, der fröhlich gibt, nicht Gott liebt den, der 10% gibt. Interessant, oder? Das heißt, den Zehnten gab es offensichtlich in der ersten Gemeinde gar nicht. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Super, dann sollen wir jetzt nicht nur geben, wir sollen auch noch fröhlich geben. Reicht es nicht, wenn wir unsere Pflicht erfüllen? Und dann sagt Paulus auch noch nicht einmal, wie viel wir geben sollen. Wir brauchen noch Vorgaben, an denen wir uns orientieren können. Wir mögen es, wenn es klare Regeln gibt. In Deutschland gibt es immerhin für alles Regeln. Das stelle ich jetzt wieder fest, als Feedback unserer ukrainischen Gäste, die wieder feststellen, dass es in Deutschland für alles Regeln gibt. Es gibt nichts, was in Deutschland nicht geregelt ist. Das gibt uns Sicherheit. Das mögen wir. Die Menschen, die damals mit Jesus unterwegs waren, denen ging es häufig auch so. Wo ist die Grenze? Wie weit dürfen wir gehen? Was genau erwartet Gott von uns? Wie weit dürfen wir noch gehen? Ab wann ist es nicht mehr okay? Wir brauchen klare Vorgaben. In der Bergpredigt zeigt Jesus eindrucksvoll, dass im neuen Bund andere Prinzipien gelten. Er entlarvt unsere falsche Art zu denken. Wir haben da letzte Woche auch in der Bibelstunde drüber geredet. Es geht nicht mehr darum, wie weit darf ich gehen? Wo ist die Grenze? Wie groß ist mein Radius? Es geht darum, Gottes Prinzipien zu verstehen. Aber was sind Gottes Prinzipien jetzt beim Geben? Ich möchte die drei wichtigsten Prinzipien gerne einmal zusammenfassen. Das erste, Gott möchte, dass wir Verantwortung übernehmen. Alles, was wir besitzen, gehört Gott. Wir sind aber Haushalter und Verwalter auf dieser Erde. Wir werden einmal alles zurückgeben müssen und wir werden uns für unser Handeln verantworten müssen. Das heißt, Gott möchte, dass wir Verantwortung übernehmen. Füreinander. Im Galater 6, Vers 2 steht, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Das heißt, das ist ein wichtiges Prinzip Gottes, zu sagen, wir tragen die Last des anderen. Wir übernehmen Verantwortung für den anderen, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft. Damit erfüllen wir das neue Gesetz. Aber auch für unsere Gemeinde. Im Galater 6, Vers 6, zwei Verse weiter steht, wer im Glauben unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen, so gut er kann. Ein interessanter Vers, finde ich. Es geht also nicht nur um soziale Zwecke. Es geht auch darum, unseren Pastor zu finanzieren, unsere Gemeinde zu finanzieren, die uns ermöglicht, dass wir Lehre erhalten. Wir sollen aber auch Verantwortung übernehmen für unsere Finanzen. In 2. Korinther 8, Vers 12 bis 13 steht, Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann, und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Ihr sollt nicht selbst in Not geraten, weil ihr anderen aus der Not helft. Es geht nur um einen gewissen Ausgleich. Eine interessante Aussage. Damit hätten wir auch die Frage beantwortet, wie ist das mit armen Menschen? Müssen sie wirklich einen Zehnten geben? Gott möchte nicht, dass wir uns in finanzielle Not begeben. Ich weiß, wie das ist, wenn man die Verantwortung hat für eine Familie, für ein Haus. Das kann eine große Last sein, ein großer Druck sein, wenn Menschen sagen, gibst du deinen Zehnten? Gibst du Gott, was ihm zusteht? Offensichtlich möchte Gott das so gar nicht. Das zweite Prinzip, Gott lässt sich nichts schenken. Wenn wir geben, möchte Gott das segnen. In Lukas 6, Vers 38 sagt Jesus zu seinen Jüngern, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man euch messen. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther, ist nicht weitergegangen? Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Es gibt also ein Prinzip von Saat und Ernte. Können wir daraus jetzt ableiten, dass wir automatisch Geld von Gott bekommen, wenn wir ihm unser Geld geben? So funktioniert das leider nicht. Die Bibel sagt sehr deutlich, wir sollen ohne Hintergedanken und ohne Berechnung geben. Gott ist kein Wunschautomat. Das wäre einfach, das wäre schön. Auch solche Botschaften habe ich schon gehört. Möchtest du reich werden, dann gib Gott immer dein Geld. Dann fliegt dir der Reichtum zu, das Geld wird dir folgen. Bei YouTube gibt es viele Videos zu solchen Themen. Reich werden mit Gott, so funktioniert das nicht. Aber ich kann aus persönlicher Erfahrung gerade die letzten Wochen bestätigen, Gott lässt sich nicht schenken. Wir stehen niemals in seiner Schuld. Er steht zu seinem Wort. Und das dritte Prinzip und wichtigste Prinzip, Gott möchte unsere Hingabe. Die Frage ist, wem gehört dein Geld? Wie viel davon gehört Gott? Nach dem mosaischen Gesetz ist das ganz einfach. 10% gehört Gott, 90% sind Privateigentum. Eine klare Sache, damit können wir gut umgehen. Das Neue Testament spricht aber nicht mehr von so einer Grenze, sondern es spricht von Ganzhingabe. Von der Liebe zu Jesus Christus von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und dem ganzen Verstand. Jesus spricht davon, dass Gott alles möchte, 100%. Wir sollen ihn lieben mit allem, was wir haben. Wir stellen aber fest, dabei geht es um mehr als Geld. Jesus sagte nicht, du sollst den Herrn, dein Gott, mit Geld überschütten, sondern er sagt, du sollst ihn lieben. Darum geht es. Es geht um dein Herz und deine Einstellung. Wenn du Gott liebst, dann passiert es ganz automatisch, dass du nicht nur deine Zeit und Energie investierst, sondern auch dein Geld. Warum? Weil dein Herz da ist. Walter hat letzte Woche davon gepredigt. Deshalb konnte Martin Luther sagen, liebe Gott und tue, was du willst. Denn wenn wir Gott lieben, erfüllen wir das Gesetz Gottes bestimmt. Was für eine Freiheit, die wir bekommen haben. Luther hat es verstanden. Braucht Gott unser Geld? Nein. Warum ist es Gottes Wunsch, unser Geld überhaupt zu bekommen? Er bräuchte es nicht. Ich möchte ein Beispiel geben. Eine Frau beklagt sich, dass ihr Mann ihr niemals Blumen mitbringt. Immer wieder hängt deswegen der Haussegen schief. Bringt der Mann dann nach viel Gezeter doch Blumen mit, ist die Frau auch nicht zufrieden. Wo sie genau unterscheiden kann, ob er die Blumen nur mitbringt, damit es keinen Stress mehr gibt, oder ob er dies aus einer liebevollen Herzenshaltung mitbringt. Wenn der Mann das nicht versteht, entsteht für ihn schnell der Eindruck, man könnte es der Frau nicht recht machen. Egal was er macht, sie ist nicht zufrieden. Erst beschwert sie sich, dass er keine Blumen mitbringt. Bringt er dann welche mit, passt es ihr auch wieder nicht. Warum ist das so? Die Frau spürt natürlich genau, aus welcher Herzenshaltung heraus das passiert. Der Frau geht es ebenso wenig um die Blumen an sich, wie es Gott um unser Geld geht. Sie könnte sich die Blumen selber kaufen. Gott hat genug Zugriff auf Finanzen, er braucht uns nicht. Für die Frau sind die Blumen ein Zeichen der Liebe, sie dienen ihr als Messlatte. Einem frisch verliebten Mann muss man sowas nicht sagen, oder? Er tut es ganz von sich alleine. Er tut es, weil es ihm Freude macht, seiner Frau eine Freude zu machen, das weiß die Frau natürlich. Man kann tausendmal sagen, ich liebe dich, wer den Worten keine Taten folgen lässt, entlarvt sich als Lügner. Genauso geht es Gott. Wenn er merkt, dass jemand ein Gesetz nur hält, weil er ansonsten eine Strafe bekommt, dann hat er keine Liebe für seinen Nächsten. Gott möchte nicht dein Geld, Gott möchte dein Herz, er möchte deine Liebe. Das ist das wichtigste Prinzip im Neuen Testament, wenn es um das Thema Geben geht. Das ist das göttliche Geheimnis, was wir verstehen müssen. Wenn es darum geht, wie viel geben wir, was geben wir, wem geben wir es? Ich möchte dir zum Ende der Predigt gerne mit einem Gleichnis oder zu einem Gleichnis kommen, was Jesus den Menschen erzählt hat. Hintergrund der Geschichte war, dass er mit seinen Jüngern unterwegs war und es kamen immer mehr Menschen dazu und sie wollten Ratschläge von Jesus haben zu finanziellen Angelegenheiten. Jesus sollte Streit schlichten in einer Erbangelegenheit. Es ging um Finanzen. Und bei wichtigen Themen hat Jesus gerne Gleichnisse genutzt, um sein Anliegen zu verdeutlichen. Und das möchte ich gerne einmal zusammen lesen. Im Lukas 12, 15 bis 21 lesen wir: Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ein sehr krasses Gleichnis, oder? Ich finde die Geschichte sehr drastisch und es macht mich wirklich nachdenklich, wenn ich das lese. Was ist, wenn Gott heute Nacht meine Seele fordert? Habe ich Schätze im Himmel gesammelt? Oder würde ich mit leeren Händen vor Gott stehen? Wie gehe ich mit dem Besitz um, den Gott mir gegeben hat? Versuche ich mich abzusichern? Oder trachte ich nach dem Reich Gottes? Es geht nicht darum, Druck aufzubauen. Es geht nicht um ein schlechtes Gewissen. Gott möchte uns nicht drohen. Jesus möchte uns mit dem Gleichnis zeigen, worauf es ankommt. Ich möchte uns Mut machen, dass wir unsere Herzenshaltung hinterfragen. Wie stehen wir zu dem Thema Finanzen? Wie gehen wir damit um? Gott hat uns aus Liebe das Wertvollste gegeben, seinen Sohn Jesus. Hast du mal darüber nachgedacht, dass Gott in Vorleistung gegangen ist? Er hat uns alles gegeben, was er hat. Hat er es nicht verdient, dass wir ihm unsere Liebe zeigen und ihm alles geben? Amen.